Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Interschutz, der Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Sicherheit. Safeguarding Tomorrow im Juni 2026 in Hannover.
Der Buckelwal Timmy, das ist der wahrscheinlich bekannteste Wal der Welt. Von der New York Times über Al Jazeera bis hin zu SBS Australia. Die gesamte Presse der Welt berichtet wochenlang über den Buckelwal Timmy. Aber eines vorweg, wir nennen den Buckelwal hier nicht Timmy. Wir nennen ihn so, wie ihn auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf auf der Insel Pöhl nennt. Nämlich ganz einfach den Wal. Und da hat der Einsatzleiter schon recht. Er sagt, es ist ein wildes Tier und wilde Tiere haben keinen Namen. Außerdem, wir kennen ja nicht mal sein Geschlecht. Das klingt jetzt anfangs vielleicht distanziert, aber so ist das gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die Einsatzkräfte haben in diesen Wochen eine ganz besondere Beziehung zum Wal aufgebaut. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und in dieser Folge sprechen wir über eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Aber mal von Beginn an. Anfang März 2026, da verfängt sich im Hafen von Wismar ein Buckelwal in einem Netz. Die Einsatzkräfte befreien ihn, aber anstatt in die offene Ostsee zurückzuschwimmen, irrt der Buckelwal an der Küste umher. Und zwischendurch, da taucht er auch am Timmendorfer Strand auf und hier taufen ihn die Medien dann eben auch Timmy. Die Welt verfolgt ab jetzt wochenlang, wie der Buckelwal durch die Buchten zieht, immer wieder in flaches Wasser gerät und Einsatzkräfte und Tierschutzorganisationen rücken immer wieder aus. Fast einen Monat, nachdem der Buckelwal das erste Mal aufgetaucht ist, biegt er dann in die Kirchsee ab. Das ist eine Bucht, die sich tief in die Insel Pöhl zieht und in der Mitte dieser Insel, im seichten Brackwasser, bleibt der Buckelwal dann liegen. Und wie so oft, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, rückt auch die Feuerwehr aus. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf der Insel Pöhl. Und heute bei mir ist der Wehrführer und Einsatzleiter, Hauptbrandmeister Bodo Köpnick. Bodo, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass wir mal miteinander sprechen können.
Bodo, diese Walreise, die habt ihr ja mitbekommen, aber plötzlich taucht der Wal bei euch in der Bucht auf, in deinem Einsatzgebiet. Wie hast du davon dann konkret erfahren? Wer hat dich da verständigt? Wer hat dich da angerufen?
Ja, mitbekommen haben wir das eigentlich auch über die Medien erst. Und dass der Wal also in der Wismarer Bucht ist und letztendlich dann bei uns hier in der Kirchsee gelandet ist und dort sich festgesetzt hat. Dann dauerte es gar nicht so lange. Dann habe ich einen Anruf bekommen von der Berufsfeuerwehr Wismar und ob ich mich mal dort zu dem Standort bewegen könnte, wo die ihr es schon aufgebaut hatten. Denn die Berufsfeuerwehr Wismar wurde vom Umweltamt über Amtshilfemaßnahme dazu eingeladen, um den Wal entsprechend zu beobachten und eventuell auch zu bewässern. Denn es war in der Zeit ja auch viel Sonne dort und man wollte auch ein bisschen versuchen, die Haut zu lindern. Aber da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Jedenfalls bin ich dann da rübergefahren, da war der Stadtwehrführer persönlich da mit zwei Kameraden der Berufsfeuerwehr und die hatten dann schon die TS aufgebaut und Schläuche und hatten das so ein bisschen im kleinen Stil schon vorbereitet, das Ganze. Und naja, wir haben uns dann unterhalten eine Weile, dann sagte er mir, weil ja Ostern stand ja vor der Tür, wir können das nicht gewährleisten hier, ob wir den Einsatz übernehmen würden für diese ganze Wahlgeschichte, so lange, bis eben eine Lösung gefunden wurde, was jetzt weiter passieren wird. Die Entscheidung trifft ja immer das Umweltamt und Herr Backhaus als Minister. Ja. Ich habe dann auch gleich zugesagt, weil ich mir da ja auch nicht so große Gedanken gemacht hatte, dass das irgendwie unwahrscheinlich lange dauert, was natürlich ein Irrtum war. Jedenfalls habe ich das denn mir angeguckt, wie die das gemacht hatten. Wir haben eine Übergabe gemacht, weil die hatten ja ihre Pumpe da zu stehen und wir brauchen ja nicht alles doppelt aufbauen. Hab das denn in dem Moment erstmal übernommen und hab dann zur selben Zeit meine Kameraden über eine WhatsApp-Gruppe informiert darüber, dass wir jetzt dort mit eingebunden sind und die Geschichte mit der Betreuung des Wals. Ja, dann dauerte es gar nicht lange. Das war ja alles am Vormittag. Wir haben uns dann nachmittags, am späten Nachmittag getroffen, haben uns einen Weg gesucht dahin, weil das ja auch ein bisschen unwegsames Gelände ist, übers Feld und so weiter. Und haben uns dann aber einen Weg gesucht dahin und sind dann mit mehreren Fahrzeugen dahin gefahren und haben erstmal eine Lagererkundung gemacht, haben uns mal das ausgeguckt, wie wir das am besten machen können, was wir da machen können, weil das andere war wirklich alles nur eine primitive Sache und wir wollten das ein bisschen vernünftiger machen. Ja, haben dann auch unser Schlauchboot zu Wasser gebracht, weil ich kannte das noch aus früherer Zeit. Wir hatten mal 2004 schon mal einen Wal hier und damals war ich auch Einsatzleiter dieser ganzen Geschichte. Und da hatte ich immer viel Kontakt zu dem Meeresmuseum in Stralsund. Damals war das noch der Herr Behnke, der dort Leiter war. Und der hat immer zu mir gesagt, Herr Köpnick, die Ruhe ist das Absolute, was ein Wal braucht. Also keine Motorengeräusche, keine Paddelgeräusche, keine Schläge, nichts. Ein Wal nimmt alles auf und ist sehr sensibel in der ganzen Geschichte. Und haben wir uns auch dran gehalten. Wir haben dann mit den Jungs da alles so ein bisschen aufgebaut, haben uns dann unser Schlauchboot genommen und sind dann mit Warthosen zum Wal gewartet, um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen und mal zu gucken, wie sieht's dort überhaupt aus, wie sieht der Wal selber aus. Und einige Bilder sind ja auch direkt am Wal auch aufgenommen worden. Und ja, das sind dann so die Sachen, um erstmal einen einzelnen Überblick zu bekommen.
Und wie war das, als du dich dem Wal genähert hast? Mit Watthose, ich nehme an, das Wasser war da nicht besonders tief. Auch sinkst du da ein oder ist die Bodenbeschaffenheit eher fest? Auch wie groß ist denn der Wal? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die Wassertiefe, das schwankte ja so ein bisschen. Gerade in der Zeit hatten wir ein bisschen schwankendes Wasser. Das ging so immer zwischen 40 und 50 Zentimeter hoch. Das heißt, das tiefste war Brust und das andere war Bauchnabel. Also in dem Höhenbereich war auch das Wasser. Und das ist nämlich eine sehr moorige Ecke dort hinten. Wir kennen das von einigen anderen Übungen auch und so, dass der Boden selber ist nicht sehr fest. Er ist ein bisschen schlammig, schlickig. Und da haben wir ja auch gleich gesehen oder meine Jungs gesehen, dass der Wal sich mit dem Bauch in dem Schlamm ein bisschen so ein kleines Bett gemacht hatte durch seine Bewegung auch und so. Und ja, dass das schwer werden würde, dass der überhaupt mal wieder je wegkommen würde. Das war da schon zu sehen, gleich bei der ersten Begutachtung und so, ne? Und ja, das ist, für uns war das natürlich emotional auch ganz groß, weil er hat ja zwischendurch dann auch immer wieder gerufen, ne? Es ist ja nicht so, dass er da nur still lag. Er hat seine Schwanzflosse bewegt und hat dann auch, ich will nicht sagen, einen Walgesang angestimmt, aber einen richtig, manchmal auch ein bisschen kläglichen Ruf. Und wenn wir dann so denn an der Kante, denn, wo das näher so ein bisschen vorbei war, gesessen haben, und das war dann manchmal auch schon so eine Situation, wo wir uns gesagt haben, was will er uns jetzt eigentlich sagen? Sollen wir ihn in Ruhe lassen oder sollen wir ihm helfen? Wir haben dann auch so ein bisschen spekuliert und haben dann auch gesagt, Mensch, ja, was ist jetzt das Richtige? Machen wir auch das Richtige und so? Und ja, meine Kameraden, die haben dann auch gleich gesehen, dass die Haut, also die Oberhaut, auch nicht mehr ganz so schön war, dass das schon ein bisschen abgeplatzt war und ein bisschen aufgebrochen war und so. Das war am Anfang schon, wo er da war. Das hat sich später nachher noch sehr, sehr verschlechtert. Da waren nachher richtig offene, wunde Stellen auch und so. Am Anfang war das jetzt nur so ein bisschen das, na, ich sag mal so, dass man gemerkt hat, dass die Haut sich löst, die Oberhaut und so. Ja. Das waren so die ersten Anfänge. Und ja, das war natürlich für uns auch schwer da. Also man weiß nicht, wie man so ein Tier helfen kann. Und es ist ja auch so, die Kollegen, denn wir haben dann natürlich auch unsere Drohne gleich zum Einsatz gebracht, um auch Bilder von oben zu machen. Und am späten Abend kam dann nachher der ganze Stab, sag ich mal so, der Minister mit seinen Sekretären. Und ja, da waren auch schon die ersten Wahlspezialisten dabei und so weiter. Und wir haben so einen großen Bildschirm, so einen Fernsehbildschirm und haben dann direkt konnten das verfolgen mit der Drohne und haben das erste Mal richtig die Bilder gesehen, wo man auch sah, dass der Wal verletzt war und so weiter. Ja, und die Jungs haben natürlich auch gleich, habe ich ihnen dann auch über Funk gesagt, vermesst ihn doch mal und so. Hm. Und dann haben sie mit einem Strick, haben sie ihn dann vermessen von vorne bis hinten. Das waren nachher 11,35 Meter, war die Gesamtlänge. Und ja, und das waren aber alles Daten, die der Minister und auch dieser ganze Stab, die hatten die alle noch gar nicht, diese Daten. Das waren jetzt die ersten richtigen Daten, die sie zur Verfügung gestellt gekriegt haben von uns, um überhaupt mal zu sehen, was damit ist. Weil am nächsten Tag hatte sich ja schon gleich das Meeresmuseum angesagt und einige andere Walspezialisten. Und die waren natürlich hoch erfreut über unsere Bilder, die wir gemacht haben mit der Drohnenstaffel. Wir haben eine super gute Drohne und die hat richtig konkret scharfe Bilder gemacht. Und das war für die natürlich auch so ein bisschen mit der ausschlaggebende Punkt, wo die gesagt haben, wie ist die Gesamtsituation des Wals? Das können wir ja als Laien gar nicht begutachten. Aber sie meinten so, dass das wäre vielleicht das und das wäre nicht so gut. Und auch der Riss, so was auf dem Rücken zu sehen war, das waren alles Neuigkeiten für die, die sie erst mit reingenommen haben in ihre ganze, wie sie weiter verfahren wollen überhaupt. Ne? Das wussten die vorher alles gar nicht. Die Kameraden, die waren natürlich alle, da, ich brauchte keinen zu fragen, nicht einen, weder die Mädels noch die Jungs, also die Männer, wer kommt und wer kommt nicht. Es waren, ich sag mal, 90%, einige können natürlich arbeits nicht und einige sind auch in Urlaub gefahren, weil ja Ostern war, aber die meisten alle haben natürlich auch gleich zugesagt und haben gesagt, wir sind dabei, teil die Schichten ein, sag an, wann kommen wir, wann machen wir, wer bedient die Pumpe und das und das und so weiter und so. Und das haben wir alles dann schon abgestimmt, dass wir über die ganzen Feiertage, dass das immer besetzt war und dass wir dann alle im Halbstundentakt haben wir dann die Pumpe angeschmissen, haben den Wal benetzt mit Wasser und so, haben morgens angefangen bis abends, also bis Sonnenuntergang, bis die Sonne weg war, haben wir das auch gemacht. Ja, und an manchen Tagen war es nicht unbedingt notwendig, weil eben auch geregnet hat. Aber an manchen Tagen, da wo das Wasser dann so doll flach war, da mussten wir die TS auf ein ganzes Ende ins Wasser reintragen. Also sage ich mal so, dass wir überhaupt Wasser, wir haben ja das Salzwasser gleich genommen, was wir bei uns da haben. Und damit haben wir das ja dann auch benetzt. Und das war für die für den Wal. Am Anfang haben wir immer, wo die Jungs da waren und wir haben dann die Pumpe angestellt, haben die Jungs gesagt, da fing er an zu zucken, sich zu bewegen. Er hat das dann natürlich gemerkt, wenn das so auf ihn niedergerieselt ist. Ob das nun positiv oder negativ, das kann natürlich keiner sagen. Aber er hat es gemerkt und hat auch daraufhin eine Reaktion gezeigt und so, ne? Also das war schon emotional und wie gesagt, man weiß immer nicht, er kann nicht reden, kann nichts sagen und wir können eigentlich immer nur hoffen, dass wir das Richtige in diesen Situationen auch gemacht haben und so, ne? Und so haben wir uns das jetzt über die Tage dann auch aufgeteilt und sind dann hin und sind dann dadurch, dass der Wind sich ständig gedreht hat, mussten wir auch fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Wal direkt hinwarten und immer die Sprinkleranlage umstellen, damit das auch alles Sinn macht, das Ganze. Ne? Ja, und das war eigentlich unsere Arbeit, die ersten über die Ostertage, denn die nächsten Tage, also die 14 Tage, haben wir das so dann immer gemacht, immer weitergemacht. Und ja, das war, für uns war das eigentlich... ein richtig normaler Feuerwehrjob. Man vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber wir wollten helfen und wir wollten das versuchen, so gut wie es irgend geht machen. Ne? Dass da nur sehr viele Menschen kamen und viele Menschen auch nicht immer positiv eingestellt waren auf das Ganze. Und das hat man ja auch oft und viel gelesen. Und sind ja auch viele Vorwürfe gemacht worden und viel... was jetzt richtig ist, aber die meisten Menschen, die wissen eigentlich gar nicht, was richtig und was falsch ist bei solcher Sache und so. Und wir selber haben dort auch vor Ort in diesen Tagen auch Leute kennengelernt oder ich persönlich auch, die wirklich Walforscher waren zum Beispiel oder sind. Der Herr Opitz zum Beispiel aus Kiel, der hat da uns erzählt und der konnte uns auch so, der hat sein Leben lang sich mit Wale beschäftigt, der wusste viel und das war natürlich auch der, wo ich heimlich mit der Jugendfeuerwehr da hingefahren bin, durch die Polizeisperren mussten sich alle im Bus verstecken ein bisschen, weil die durften ja eigentlich sonst alle nicht dahin, das war ja alles hermetisch abgeriegelt mit Polizei und dann habe ich die da hingeschleust. Und damit die das auch wenigstens mal sehen, die Jungs und die Mädels. So, na jedenfalls war er dann auch da und hat mit den Kindern da sich unterhalten, hat denen einen Vortrag gehalten, eine Dreiviertelstunde über Wale. Die Kinder, sowas hat man noch nicht gesehen. Die haben da Mucksmäuschen gestanden, gesessen und haben zugehört, wie er das erzählt hat, seine Tauchgänge und das. Hinterher 1000 Fragen Und also das war sehr, sehr, also das war schon auch emotional, auch für die Kinder und so, ne, die da auch sehr interessiert dran waren.
Was habt ihr da gelernt? Was nehmt ihr da mit aus dieser kleinen, ja, Schnellvorlesung?
Naja, erstmal ist ja so, dass diese Tiere ja so sehr riesengroß sind. Das ist ja schon für alle Menschen ist das ja irgendwie auch eine Sensation. Und dass der nun gerade auch bei uns gelandet ist, ist die zweite Sensation. Und dass es dem Tier jetzt nicht gut geht und er uns auch erklärt hat, wieso, weshalb, warum, durch diese ganzen Verschmutzungen der Meere, durch diesen Schiffsverkehr, durch so viele Sachen, die dort sind, die nicht unbedingt positiv sind auf ihren normalen Lebenslauf, den sonst Wale haben und der immer gestört wird und so, ne, und das mit den Vortrag, den er da gehalten hat und so, dass eben auch die Menschen mal anfangen, ein bisschen nachzudenken, dass die Menschen mal überlegen, tut das wirklich Not, ständig Müll zu produzieren, ständig, und dass die Menschen auch mal an sich so ein bisschen arbeiten, nicht erst dann kommen, wenn so ein Tier dort liegt und das eigentlich nur mit dem Finger zeigt und sagt, Leute, was habt ihr mit uns gemacht, was macht ihr mit uns? Ne, dass eben im Vorfeld schon mal was gemacht wird oder auch im Nachhinein, dass man noch ein bisschen was versuchen kann hinzukriegen. Es ist viel Schindluder getrieben worden damit, und ich denke auch, dass diese großen Tiere das so zu enden jetzt nachher, das haben die so auch nicht verdient bei dieser ganzen Geschichte. Ne? Also er hat uns schon gezeigt, wo auch unsere Grenzen sind und wo wir vielleicht auch noch, oder was heißt nicht vielleicht, sondern dass wir da auch was machen müssen unbedingt. Ne, wir können nicht den Schiffsverkehr einstellen, wir können auch nicht das mit Windkraft machen, aber wir können weniger Müll produzieren, weniger Mist und Dreck und so weiter und so fort. Und das sollten sich auch die Leute mal, und das ging bei den Kindern auch gut rein, das haben die auch kapiert und so, ne? Und das hat er denen auch wirklich so gut rübergebracht. Und es ging ja auch immer noch darum, dass der Wal im Maul dieses Fischernetz hatte und so. Das haben wir aber nicht gefunden. Also wir waren ja nur ein paar Mal dran und auch direkt am Maul. Und das war ja auch so, dass die immer gesagt haben, das hängt da raus, also direkt am Maul hat nichts rausgehangen. Kann sein, dass sich das nach innen drin oder dass er das irgendwie mit reingenommen hat oder irgendwie doch ausgeschieden hat, wie auch immer, das wissen wir nicht. Aber jedenfalls dieses Fischernetz und so, was da war, das war nicht dort, das hatte er nicht. Und das hatte er auch nicht im Maul. Also wir haben da nichts gesehen. Ne? Und ja, aber es ist schon emotional, schon ganz schön, geht einem das schon ran. Jedenfalls uns, die wir dort ständig waren. Ne? Und ja, und dann kriegt man natürlich auch ganz, ganz viele Vorschläge und gut gemeinte und weniger gut gemeinte. Und manche sind auch sehr, sehr böse im Internet und so, ne? Und auch aus Österreich habe ich E-Mails bekommen und von Firmen auch, die sich damit beteiligen wollten, mit der Rettung und auch finanziell beteiligen wollten und auch gute Vorschläge hatten. Naja, ich bin ja, in der Sache sind wir nur die Feuerwehr. Wir machen das alles ehrenamtlich da. Ich hatte aber nur durch diese ganze Sache auch immer den direkten Kontakt zum Minister und zu seinem Krisenstab und so und habe dann natürlich auch so die ein oder andere Sache, die mir persönlich so erschien, wo ich dann gesagt habe, Mensch, das könnte vielleicht noch was werden damit und so, auch weitergegeben und habe denen das dann auch so gesagt dann und so. Ne? Und ja, letztendlich wurde ja dann doch eine andere Organisation damit beauftragt und so, ne? Und den Rest, den kennt dann auch jeder dabei. Für uns als Feuerwehrleute, wir haben jedenfalls das versucht im Guten, dass er einigermaßen gelinde über diese Sache erstmal hinkommt. Das war so auch unsere Hauptaufgabe bei dieser ganzen Geschichte.
Du hast das jetzt auch schön beschrieben, ja. Ihr macht das ehrenamtlich, ja. Da ruft jemand an und sagt, Bodo, kannst du mal nachschauen, ja?
Ja.
Der Wal ist bei euch, ja. Und das ist doch die ureigene Aufgabe der Feuerwehr. Egal ob Tier, ob Mensch, ob Hab, ob Gut, man hilft da mal. Und du hast das schön beschrieben, ja. Wie hilft man dem Wal? Ja? Was macht man da, ja? Und natürlich, ein Meerestier braucht Wasser, das Erste, was man tut. Und wie lange sich das gezogen hat, auch was du erwähnt hast, man denkt sich mal, okay, wie lange kann das schon dauern? Ja? Und das baut sich ja dann auf, das muss man ja auch sehen. Diese Vorschläge, die dann gekommen sind und auch diese Rettung, wie sie in den Medien kommuniziert worden ist, das war ja zu diesem Zeitpunkt nicht klar, als ihr da das erste Mal mit der Watthose raus in die Ostsee seid, ja?
Nein, das war auch nicht klar. Wir wussten ehrlich gesagt auch gar nicht. Dann kamen ja ständig immer neue Informationen und neue Beschlüsse, sowohl vom vom Landwirtschaftsminister als auch von seinen Beratern, die er dort hatte aus dem Meeresmuseum oder die anderen Wahlberater. Und dann wurde ja eigentlich auch entschieden, wir lassen ihn dort in Ruhe. Wir als Feuerwehr machen natürlich so lange, wie es irgends geht. Das hätten wir auch gemacht. Das wäre auch für uns kein Problem gewesen. Wir hätten uns dann noch ein bisschen abgewechselt. Aber die Jungs waren alle motiviert und die Mädels, die haben immer wieder gefragt und gesagt, auch die Drohnenabteilung bei uns, die hat immer gesagt, wir fliegen trotzdem. Wir gucken uns das nochmal von oben an. Wir sehen und so, wenn sich da Veränderungen ergeben und. Also es war überhaupt kein Problem von Seiten des Personals her, von unserer Wehr. Wir sind 30 Leute in der Einsatzgruppe und können dadurch natürlich auch ein bisschen flexibel sein. Wir haben natürlich den anderen Brandschutz hier auf der Insel, weil wir die einzigste Feuerwehr hier auf unserer Insel sind, nicht außer Acht gelassen und haben auch ganz normal unseren Feuerwehrdienst gemacht. Aber es waren ständig immer ein, zwei, manchmal auch drei Kameraden dort vor Ort, die dann auch immer das aufrechterhalten haben und auch den Kontakt dazu aufrechterhalten haben und so. Ne? Also das war alles organisiert und das hat auch gut funktioniert. Untereinander selber, auch an den Tagen, an den Feiertagen, haben die sich auch selbst versorgt. Die Frauen haben Kuchen gebacken, denn aus der Gaststätte kam Mittagessen und also die Unterstützung, das war auch da. Also das haben wir aber auch immer so, wenn hier so mal was ist, so eine Schadenslagengröße, dass wir dort Unterstützung von den Gaststätten oder von anderen kriegen. Das ist hier gesetzt und da helfen wir uns auch untereinander und das ist auch kein Problem dabei.
Nimm uns mal ein Stück mit zu dir auf die Insel. Wie ist das dort? Die Insel Pöhl ist ja so hufeisenförmig, also ein wirklich Richtig. Schönes Hufeisen eigentlich, ja, mit der Öffnung nach unten Richtung Festland. Ja. Das sind circa 10 Kilometer Abstand. Ja. Die Insel von Süd bis Nord habe ich mir ausgemessen, 12 Kilometer lang, siebtgrößte Insel Deutschlands, größte Insel Mecklenburgs, 2.500 Einwohner, ja, die Hälfte wohnen in Kirchdorf in der Stadt. Wie ist das, wie unterscheidet sich das Leben auf der Insel von den größeren Städten am Festland?
Ich sage immer, es ist ganz gut, dass wir so ein bisschen am Ende der Welt wohnen, denn so wie es jetzt gerade in der Welt und in vielen Städten und so ist, ist es eigentlich ganz schön, dass wir so ein bisschen vom Schuss sind. Das ist natürlich nicht immer so. In den Sommermonaten, wir haben hier auch ganz herrliche Strände, das sind an der Außenkante, du hast schon richtig gesagt, das Hufeisen. Und die Außenkante vom Hufeisen ist bei uns auch Strand, richtig guter, schöner Strand. Und genau in der Mitte des Hufeisens und die eine komplette Seite ist so ein bisschen, ich sag mal so Brack, da so Brackwasser, also flaches Wasser, ein bisschen moorig und so weiter. Und das ist so ein bisschen urtümlich, das Ganze. Ne? Man hat hier auch noch ganz viele kleine Feldwege, man kann hier ein bisschen, also wer ein bisschen Ruhe sucht, es gibt hier keine großen Bettenburgen, es gibt hier nur zwei kleine Pensionen, ein kleines Hotel, alles andere sind so ein bisschen Ferienwohnungen, Ferienhäuser und so. Und wer dann eben noch ein bisschen Ruhe sucht, der kann natürlich hier auch richtig Ruhe kriegen. Und es gibt auch an den Stränden noch einsame Abschnitte, wo man nicht immer andauernd jemanden begegnet und so.
Auch keinen Wal normalerweise.
Auch keinen Wal. Wir haben ja, nein, da auch keinen Wal. Nee, das gibt es hier schon. Und natürlich ist das für uns unser Bereich. Das heißt, wir sind nicht nur mit der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung, also wir haben auch ab und zu mal leider Gottes auch ein paar schwere Verkehrsunfälle und so weiter hier, weil durch die Urlauber und so manche überschätzen sich da auch ein bisschen. Und wir sind da auch mehr flexibel und auch immer auf uns allein gestellt. Ne? Also wenn wir mal eine größere Schadenslage haben, klar, dann kommen die vom Festland oder jetzt auch die Drehleiter von der Hansestadt Wismar. Aber ansonsten machen wir fast alles auch alleine. Deswegen haben wir uns auch eine Drohnenstaffel selber aufgebaut. Wir haben ein eigenes Boot, also ein Motorboot und Ölabwehrwasser machen wir. Also wir machen eigentlich alles, was auf und rund um der Insel ist, machen wir auch alleine mit unserer Wehr oder halten wir sicher, dass die Urlauber sich auch hier sicher fühlen können und so. Ne? Das machen wir auch schon. In den Wintermonaten ist es natürlich sehr einsam hier und sehr, sehr ruhig und so. Und aber auch das ist gut. Aber das war schon immer so, solange man zurückdenken kann. Und deswegen ist das auch, leben auch die Menschen alle damit. Und die Menschen hier sind mittlerweile, ist das so, das war aber auch schon immer so, dass wir uns untereinander auch immer geholfen haben. Und wenn irgendwas ist, und gerade auch die Feuerwehr, die hat hier auch auf der Insel einen sehr hohen Stellenwert. Ne? Also sie ist da von den von den Insulanern sehr hoch anerkannt und so. Ne? Wir geben aber auch eine Menge zurück. Wir machen hier auch diese ganzen Feuergeschichten mit den Kindern und Osterfeuer und was man so anders auch kennt, das machen wir auch alles. Dann gibt es natürlich auch, haben wir auf unserer Insel hier den größten Feuerwehrwettkampf Deutschlands, den Inselpokal, wo jedes Jahr immer über 150, 160 Mannschaften an einem Wochenende kommen und hier im Löschangriff wetteifern. Ne? Das haben wir auch. Also wir machen auch sehr viel. Ne? Wir sind sehr aktiv mit unserer Wehr in jeglicher Form. Ne? Und natürlich diese Wahlgeschichte ist natürlich das I-Pünktchen bei der ganzen Sache. Ne? Gewesen jetzt.
Wie kommt man da rüber, wenn du sagst, die Feuerwehr Wismar, die kommen auch mit der Drehleiter, gibt es da eine Brücke oder Fähre oder wie funktioniert das?
Ja, da gibt es einen langen Damm, der ist ungefähr 1 Kilometer lang und dazwischen ist eine Brücke, die ist nicht riesig groß, also nicht allzu groß, ist aber auch schon eine ganze Weile ist die Brücke schon. Also das früher fuhr dann auch mal eine Fähre, aber das ist alles nicht mehr und seit 80 oder 100 Jahren ungefähr ist dieser Damm gebaut worden und mit einer Brücke angeschlossen, das Ganze. Ne? Und man kann schon ganz normal mit dem Auto hierher fahren und so. Ne? Wir haben auch 2 Supermärkte hier, also wir haben schon alles hier, Ärzte und so weiter, das haben wir auch auf unserer Insel und das ist schon alles gut ausgestattet, das Ganze hier. Da können wir auch mit zufrieden sein. Aber wie gesagt, die Pöhler Bevölkerung ist, gehe ich immer fest von aus und das sagt man mir auch und so und ich kriege das ja auch mit im Gemeinderat, sehr, sehr hoch angesehen und wenn es eben irgendwo eine Komplikation gibt oder wir brauchen mal was Neues an Gerätschaften und so, da steht auch immer die gesamte Gemeindevertretung dahinter und sagt, okay, da müssen wir eben mal woanders ein bisschen was sparen und dann müssen wir aber, dass die Feuerwehr da wirklich auch immer auf gutem Stand ist und so. Da können wir uns auch nicht beklagen. Das ist eigentlich wirklich toll hier bei uns in der Sache.
Ja. Denkst du, die Demonstranten, die da dann auch vor Ort waren, kommen die dann vom Festland? Reisen die ja aus anderen Regionen an oder sind die aus der unmittelbaren Umgebung? Wie hast du das erlebt?
Ja, die Demonstranten, das sind, also Pöhler selber habe ich nicht einen einzigen erlebt, der dort demonstriert hat. Das war, die hatten Verständnis dafür und die haben uns einfach vertraut. Die haben gesagt, wenn die Feuerwehr dabei ist, dann klappt das schon. So, und die Demonstranten, die da kamen, das waren ja ganz viele aus Berlin, aus Hamburg, aus Nordrhein-Westfalen, die kamen ja aus ganz Deutschland und auch auf, ich weiß nicht, ob von woanders auch noch her, aber von da kamen die auch. Und ich sag mal so, das waren ungefähr 80%, habe ich geschätzt, Frauen und der Rest waren Männer. Also es waren überwiegend Frauen, die dort sich sehr stark engagiert haben bei der Geschichte. Nicht immer im Positiven. Wir hatten auch da ein Erlebnis, was nicht ganz so schön war und wo wir uns auch sehr, sehr drüber geärgert haben. Das war, die Polizei hatte das ja großflächig abgesperrt, diesen 500 Meter Schutzstreifen und hatte auch Zäune. Und den einen Tag an den Osterfeiertagen ist das Ganze natürlich eskaliert. Und da sind diese Truppen durchgebrochen, sind übers Feld gelaufen, auf uns zu, wo wir unten da auf dieser Wiese waren, wo unsere Pumpe unterstand, von wo wir aus das alles gemacht haben, auch unsere Drohnen stand und so. Und wir bei uns standen 2 Polizisten. Und da sagten die Polizisten, jetzt können wir euch nicht mehr helfen, jetzt können wir euch nicht mehr retten, jetzt muss sich jeder selber retten, haben die dann gesagt. Und hab dann zu den Polizisten gesagt, warten wir erstmal ab, bis die hier sind, reden mit denen, erklären denen das und versuchen das so ein bisschen vernünftig hinzukriegen. Dann kamen die auch alle bis zu uns auch ran, direkt. Kamen natürlich auch Gespräche, warum machen wir das nicht, warum machen wir das nicht, warum können wir ihn nicht mit Schläuche ziehen, warum gehen wir nicht alle ins Wasser und schubsen den Wal ins tiefe Wasser und solche Sachen. Und aber das waren alles nur, das war auf Deutsch gesagt, war das nur Gedüse und Gespinne. Dann war auch ein Mann dabei, waren 2, 3 Männer, das war, wie gesagt, das andere waren alles Frauen. Und der fing dann an, mit mir zu diskutieren, warum wir den Wal angebunden haben. Oh, und dann ist mir natürlich der Kragen geplatzt. Und dann habe ich ihm gesagt, so mein Freund, jetzt und zu einer Frau, die meinte dann noch, ihr dazu zu nicken. Ich sage, Sie beide kommen jetzt bitte mal mit. Ich zeige Ihnen das, was ich eigentlich nicht darf. Auf unserem Fernseher, gucken Sie sich an, die Drohne steht genau da drüber, gucken Sie sich das bitte jetzt mal an, was wir dort machen und was wir nicht machen. Ich habe aber gesagt, ich möchte nicht, dass das aufgenommen wird, bitte Handy aus und ich möchte einfach nur Ihnen zeigen, dass wir ehrliche Arbeit machen, dass wir hierfür nur unser Bestes geben und versuchen. Die kamen dann mit, haben sich das angeguckt, Haben denn noch ein paar Sachen gesagt, warum liegt da unter Wasser so ein, wie so ein Kabel? Ich sage, das ist der Schlauch, womit wir das Wasser pumpen zu dieser Sprühdüse, damit das besprüht werden kann. Und das konnte man alles ganz genau sehen. Das Wasser ist dort auch sehr klar und so. Man konnte genau sehen und so. Ja, okay, die haben sich, die Frau war gleich damit, der Mann war so ein bisschen komisch. Und im Nachhinein, nein, dann sind die aber gleich wieder losgezogen. Die Frau hat die anderen Frauen alle mitgenommen, haben gesagt, die Männer machen hier ihren Job, das ist alles gut, was die machen, wir können zurück, das ist alles in Ordnung. Dann zogen die alle ab und der eine Mann, der hat heimlich alles aufgenommen mit dem Handy und hat das nachher natürlich über Social Media abgespielt und hat dort meine ganzen Kommentare und meine Sachen. Das hat mich natürlich ein bisschen geärgert. Das war so ein bisschen für mich so ein bisschen Vertrauensbruch. Ja. Ich habe ihnen das nur versucht, vernünftig zu erklären. Und sie haben mein Vertrauen missbraucht. Das hat mich sehr geärgert dabei bei dieser Geschichte. Ne? Aber wir konnten einfach diese ganze Situation deeskalieren. Und da hat die Frauen, die dann da waren und so, die haben auch gesagt, warum erklären, so wie sie uns das erklären, warum erklären die anderen uns das alle nicht, damit wir dann sehen, dann brauchen wir hier gar nicht weiter herzukommen und so weiter. Ne? Wir wollen doch einfach nur wissen, wie es wirklich ist. Und dann hatte sie sich noch 100-mal bedankt, dass ich ihr das alles so schön erklärt habe und ihr das alles so ein bisschen vernünftig beigebogen habe. Und damit war die ganze Sache dann auch gegessen. Ne? Und dann zogen die ab, die Polizisten waren glücklich und alle waren zufrieden. Und wir konnten unseren Job weitermachen da bei der Geschichte. Ne? Also es war eigentlich entspannt nachher wieder.
Aber die Meinungen generell, die waren ja völlig unterschiedlich. Die einen, die sagen, da wird zu wenig getan. Die anderen, die sagen, warum tut er überhaupt was? Der Wal, der leidet, ihr zögert das nur raus.
Ja.
Woher kommt diese extrem aufgeheizte Stimmung her? Das eine ist, im Wohnzimmer zu sitzen und zu philosophieren, aber das andere ist da anzureisen, quer durch Deutschland vielleicht, ja, die Absperrung zu durchbrechen und die Feuerwehr zu konfrontieren. Also da gehört ja schon einiges dazu. Woher kommt diese Emotion? Wie kannst du dir das erklären?
Eigentlich kann ich mir das nicht erklären. Es ist so, die Menschen, es ist ja nur ein außergewöhnliches Tier. So, und die Menschen denken, man kann das machen wie mit einem verletzten Hund oder einer Katze, die man im Arm nimmt und zum Tierarzt bringt. Das kann man mit einem 12, 15 Tonnen schweren Wal natürlich nicht machen. Ich nehme auch ganz stark an, auch die Forschung selber. Und ich hatte mich auch mit den Meeresbiologen dort unterhalten, auch vom Stralsund, vom Meeresmuseum und so weiter. Und da waren ja auch noch Kolleginnen von der Uni Hannover da und so. Und die haben anhand alles, die sind ja einmal auch mit uns mit hingegangen zum Wal, haben sich das auch mal vor Ort nochmal angeguckt, meinten aus ihrer Erfahrung heraus, dass das mit dem Wal, dass er sich das ausgesucht hat, hier wirklich seine letzten Stunden zu verbringen sozusagen. Wie lange das dauert, weiß immer kein Mensch. Und es waren ja auch viele Optionen, die dann gesagt haben, ja, man müsste ihn töten oder man müsste ihn, da gibt's ja Spezialisten in Norwegen, in Japan, die das alles können und so weiter und so fort. Ja, aber wer maßt sich an, dort ein Urteil drüber zu erlauben? Wer kann das? So, und so wie der Landwirtschaftsminister hier, er hat die Entscheidung. Er muss letztendlich das sagen. Und er hat dann natürlich in der Zeit entschieden, wir lassen ihn hier ruhen, er soll hier sein Ende finden und damit hat sich der Fall auch erledigt und so. Das war den Menschen natürlich nicht. Nein, jedes Tier muss geholfen werden. Jedes Tier hat ein Recht darauf, geholfen zu werden, egal wie oder was. Aber das war in dem Fall nicht so das Richtige. Ich sehe das auch so, dass die erste Entscheidung, die der Minister getroffen hat, das war die richtige Entscheidung. Und ich denke auch im Nachhinein, jetzt, wo die ganze Geschichte zu Ende ist, dass das hätte man dort zum Ende bringen können, bei uns dort dort, wo er dort gelegen hat und so. Natürlich, ja, das war dann diese ganze andere Rettungsaktion, das war ja nachher auch so sehr medienwirksam und mehr, das war Publicity, da wollten viele auch mit, ja, ich will ihnen auch nichts unterstellen, aber auch bestimmt sicherlich auch Geld verdienen und so weiter und so. Und also ich muss persönlich auch sagen, das hat mir natürlich nicht so gut gefallen, diese ganze Aktion, diese Rettungsaktion dort. Wenn das Profis gemacht hätten, also richtig professionelle Menschen, die auch das Verständnis für dieses Tier haben und auch diese ganze Gesamtsituation erkennen und auch den Gesundheitszustand des Tieres erkennen, hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, Aber wenn man sich diese ganze Truppe dort angeschaut hat, wer das da alles gemacht hat und was für Leute dort gewesen sind, vom Wahlflüsterer, ich will gar nicht alles sagen, wer noch da war. Umsonst ist auch die Tierärztin, die sie aus Hawaii eingeflogen haben, nicht nach 2 Tagen wieder abgehauen. Die hat gleich gemerkt, was da für Leute waren, wie das abgeht da und so weiter. Und da hat die auch gleich, dass das nicht ganz koscher ist, das Ganze. Auch Tierärzte zu holen, die sonst sich nur mit Robben auskennen oder auch von solchen Stationen arbeiten dort und so. Ich denke, dass das nicht das richtige Fachpublikum ist. Das wären die anderen gewesen, jetzt zum Beispiel auch das Meeresmuseum in Stralsund, die sich da wirklich mit beschäftigen, oder auch einige Walforscher, die wirklich sich mit Walen auskennen und so weiter. Das wären die richtigen Leute gewesen. Aber die waren ja letztendlich nachher gar nicht mehr mit dabei. Mhm. Die sind ja alle abgehauen. Da. Die wollten ja mit der ganzen Sache am Ende auch nichts zu tun haben. Und dass der Minister nachher ein bisschen eingeknickt ist und diese Zustimmung gegeben hat, ich denke, das war auch den Medien geschuldet, denke ich mal. Da stand er zu sehr unter Druck. Und so wie es jetzt immer ist, ein Wahljahr, auch wir in Mecklenburg-Vorpommern haben dieses Jahr ein Wahljahr im anderen Sinne. Und auch dort steht er dann ein bisschen mächtig unter Druck. Und ich denke, dass das da auch mit zusammengehangen hat, dass er letztendlich dann eingeknickt ist und gesagt hat, okay, versucht es und so.
Damit ich mich auf die Gespräche hier bei Blaulichthelden gut vorbereiten kann, lese ich immer alles, was ich finden kann, und führe Vorgespräche und bitte die Gäste auch immer, mir Videos und Fotos zu schicken, damit ich mir das auch im Vorfeld besser vorstellen kann. Und auch du hast mir Videos geschickt. Vielleicht spiele ich den Ton davon mal im Hintergrund ab. Da hören wir auch, dass der Wal Geräusche macht. Ja. Und ich muss persönlich sagen, ich war selten so sprachlos zu sehen, wie dieses riesige Tier da halb aus dem Wasser ragt und auch ja, das Wasser daraus spritzt und diese Geräusche, die der Wal macht. Ehrlich, also ich habe jetzt Gänsehaut, ich war selten so berührt und habe mir gedacht, der liegt da. Was kann man da machen? Da kommst du als Feuerwehr hin, kannst nicht so viel tun und dann siehst du dieses gesamte Medientamtam da rundherum und alle, die es besser wissen. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, auch wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, was willst du da noch tun? Ja, ich bin kein Walforscher, ich habe nicht Veterinärmedizin studiert, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber mit dem Hausverstand, mit dem ich dieses Video gesehen habe, habe ich mir gedacht, es ist völlig klar, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Ja? Das hat mich einfach sprachlos gemacht. Ja. Mhm.
Ja, das ist auch so. Und das ist auch, so ist es auch vielen Pölern gegangen, ne? Also, die jetzt wirklich hier auch leben und so. Die haben auch vollkommen das so viel Unverständnis dafür gehabt, wie Menschen auch so aggressiv und böse sein können und so, ne? Um sich irgendwie ihr Recht durchzusetzen und so. Oder es gab ja auch gar kein Recht. Keiner hat ein Recht auf ein Wal und. Aber was sich manche dazu einbilden und so. Und wenn man sich mit denen auch unterhält und ich verstehe es auch nicht. Und es fährt ja da immer auch ein Fahrgastschiff vorbei. Das ist zwar noch 200 Meter weg. Das ist elektrobetrieben. Das fährt von Pöhl nach Wismar. Da ist ja sogar am Abend bei der letzten Tour eine Frau von dem Fahrgastschiff im Neoprenanzug runtergesprungen und wollte zu dem Wal hinschwimmen. Natürlich musste die Polizei dann eingreifen, sind mit dem Motorboot wieder hin. Da habe ich dann auch wieder gesagt, mein Gott, was fahren die jetzt mit dem Motorboot dahin? Das macht den Wal ja noch verrückter und so, ne? Weil die Geräusche, die nimmt er ja unwahrscheinlich auf und wahr und so, ne? Diese Frau, die meinte mit ihm da, was die überhaupt da wollte, das weiß die wahrscheinlich selber nicht. Aber die hat eigentlich mehr Schaden gemacht bei der ganzen Geschichte, als das meinte sie gut zu machen. Also dafür habe ich auch vollkommen Unverständnis dafür. Und wenn man mit den Pölern so redet, na klar, sind ja auch viele dabei, die irgendwo mit Fischerfamilien zusammen immer noch sind, obwohl ja der Fischfang nicht mehr groß ist und so. Aber man hat trotzdem noch die alten Traditionen und man kennt die ganzen alten Geschichten auch und so. Und deswegen, also viele haben für den Wal Verständnis, aber vollkommenes Unverständnis für diese Menschen, die dort meinten, sich dort zu repräsentieren und so. Und ganz viele dabei sind ja auch nur darauf aus, sich ein Bild zu machen, ein Selfie zu machen mit dem Wal im Hintergrund. Das haben wir ganz viel bemerkt da, die versucht haben, heimlich überall hinzukommen und nur wegen so einem kleinen Bildchen da und. Das war auch, das haben wir auch festgestellt, ne?
Man hat den Wal ja dann korrekt ausgedrückt, ortsverändert. Aber damit hattet ihr als Feuerwehr ja nichts mehr zu tun, oder? Das haben dann andere übernommen.
Ja, das hat ja dann Herr Backhaus an diese neu gegründete Firma dort, die sich dort gegründet hat, abgegeben. Und in dem Moment, das war dann auch bei uns im Gerätehaus, ich habe das erst alles gar nicht so richtig verstanden. Und dann rief er mich an, der Minister, sagte, hast du irgendwo eine Möglichkeit, wo sich hier unsere Leute treffen können mit dieser Firma und so weiter. Ich sag, ja, bei uns im Gerätehaus, können sie dich da hinsetzen und so. Und dann bin ich morgens früh um 7 hin, weil er auch schon so früh da war, hab aufgeschlossen und dann habe ich die da reingelassen und dann sagte er, wenn die jetzt hier nachher kommen, das waren Anwälte vom Umweltministerium, also vom Ministerium von Schwerin und Anwälte von dieser Firma oder von dieser Mediamarktgruppe von Gunzmann und Frau Mompel. Und wenn die Verträge unterschrieben sind, dann bin ich raus, hat er dann so zu mir gesagt. Ne? Ich sage, naja, Herr Backhaus, raus können wir nicht sein. Wir sind so lange drin, so im Boot, so lange, wie das Tier hier liegt. Na, jedenfalls rechtlich gesehen. Das dauerte gar nicht lange, kamen die alle an, saßen dann im Gerätehaus und dann habe ich bloß gesehen, wie die Papiere von links nach rechts geschoben wurden und dann gelesen wurden. Das waren aber alles Anwälte von diesen, die dann das alles rechtlich alles abgesichert haben. Dann wurde das unterschrieben, dann kamen die raus. Ja, und damit war die Show vorbei. Dann haben wir aber gesagt, von unserer Seite aus so ganz möchte ich uns jetzt auch nicht ausboten lassen. Wir gucken uns das alles so ein bisschen an und wir werden auch weiterhin mit unserer Drohne fliegen und von oben gucken, was dort wirklich gemacht wird und dass wir so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen, aber so ein bisschen doch Kontrollfunktion haben. Ne? Wir wollen auch nicht so, dass da so, weil das waren so viele Vögel, die da mitgewirkt haben. Da haben wir gedacht, naja, lass uns doch mal ein bisschen gucken. Das passte denen natürlich überhaupt nicht. Ne, da kamen die denn, wo wir denn mit, wir sind dann nicht bei denen geblieben. Wir sind dann ein paar hundert Meter weggegangen und haben dann unsere Drohne auch gestartet, haben dann da geflogen und mit denen, um so ein bisschen die Bilder. Dann kamen die natürlich gleich an und hier ist Flugverbot und so weiter und so. Naja, dann habe ich denen erstmal aber aufgeklärt, wer hier auf der Insel als Einzigster mit einer Drohne fliegen darf und wer hier nicht mit einer Drohne fliegen darf und so weiter. Ne? Denn nur wir sind berechtigt, im Rahmen unserer Hilfsmaßnahmen auch mit Drohnen zu fliegen und nicht irgendwelche andere Organisationen, die eigentlich erst ein Ticket haben müssen, weil hier ist ja alles Vogelschutzgebiet und wir sind da auch ein bisschen sensibel in diesen ganzen Sachen und müssen da auch ein bisschen aufpassen bei der Geschichte. Ne? Und da war natürlich schon das erste Streitgespräch und das wollten die überhaupt nicht. Die wollten nicht, dass wir zugucken und was die da alles für Experimente veranstalten und so weiter und so fort. Haben wir aber dann trotzdem gemacht. Ich habe mich auch nicht abwimmeln lassen dabei. Hab gesagt, das ist unser Recht, wir bleiben dabei. Wenn, dann muss der Innenminister persönlich kommen und mir das so sagen und so. Das kam natürlich nicht so zustande. Im Gegenteil, ich hatte mich dann mit dem Landwirtschaftsminister wieder in Verbindung gesetzt. Und er sagte, nein, das ist gut, macht bloß die Aufnahmen, dass wir immer noch eine lückenloses Protokoll haben, wie es denn ist und so weiter. Und das haben wir dann auch gemacht. Dann, ne? Also das, wir haben uns da nicht einfach so rausdrängeln lassen aus der Geschichte dann. Ne? Das war dann zu bisschen zu simpel für uns. Und das wollten unsere Jungs auch nicht. Und das hatten sie auch nicht verdient. Denn die hatten ja schon von Anfang an die ganze Zeit dort die Stellung gehalten. Mhm. Ne?
Als man den Wal dann ins tiefe Wasser verbracht hat, da standen ja viele große Fragen im Raum. Kann der Wal diesen Transport überhaupt überleben? Wenn er dann mal im tiefen Wasser ist, kann er sich überhaupt an der Oberfläche halten oder ertrinkt der Wal dann? Ja. Und deshalb hat man einen GPS-Tracker, einen Peilsender montiert. Auch da wieder viele große Fragen. Sendet der Tracker überhaupt Daten oder ist der Wal schon verstorben? Das hat lange niemand so genau gewusst. Da wurde viel spekuliert. Und während wir hier jetzt sprechen, gibt es auch Gewissheit, der Wal wurde an der Küste Dänemarks angeschwemmt. Und eben durch diesen Tracker kann man auch klar sagen, es ist tatsächlich der Wal, um den ihr euch auch so lange gekümmert habt. Ja. Hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden bemühe ich mich immer, sachlich an die Einsätze heranzugehen und Nebenschauplätze nicht groß auszuschildern, aber manchmal passieren Dinge, wo ich mir denke, das wäre sogar unfair, das nicht zu erwähnen. Und es gibt Dinge, die machen mich persönlich einfach auch betroffen und sprachlos. Da gibt es Menschen, die klettern auf den Wahlkadaver, machen Fotos damit, stellen die ins Internet. Also Dinge, die man sich als normal denkender Mensch eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und daher kann ich es auch nicht unerwähnt lassen. Welche Emotionen hast du da? Oder bist du eher erleichtert, dass es der Wahl jetzt hinter sich hat?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein kleines bisschen verärgert. Ich bin auch kein Freund davon gewesen, dass wir jetzt gesagt oder dass gesagt wurde, dass er dort ins tiefe Wasser. Dafür haben wir zu viele richtig gute Abendgespräche in der ganzen Zeit über die Feiertage mit diesen Wahlspezialisten, Wahlforschern, wo aus meiner Sicht waren Menschen, die wussten ganz genau, wovon sie reden. Das waren die kannten diese Tiere. Die haben sich ihr Leben lang damit beschäftigt und waren auch keine jungen Leute. Die waren so alt wie ich. Und die haben sich dort immer wieder mit beschäftigt. Und die standen auch permanent. Der Herr Opels hat permanent mit Kollegen telefoniert in Los Angeles und San Francisco und hat mit denen Kontakt aufgebaut und hat mit denen gesprochen und so weiter und hat auch versucht, dort Tipps zu kriegen und so. Und der hat auch immer gesagt, also seine Kollegen dort in Amerika, auch die haben gesagt, das ist ein Tier, das innerlich oder wie auch immer äußerlich krank ist und das versucht, irgendwo zur Ruhe zu kommen. Und das Schlimmste, was für Wale gibt, ist das Ertrinken. Das hat er immer gesagt. Das Ertrinken ist das Schlimmste, was einem Wal passieren kann. Deswegen schwimmen Wale in flache Gewässer, um dort nicht zu ertrinken, aber zu sterben. So, und das hat er immer gesagt. Und deswegen fand ich diese ganze Geschichte und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen traurig und vielleicht gibt sich nochmal die Gelegenheit, dass ich den Minister nochmal treffe. Er hat uns ja eingeladen zu einer Abschlussparty mal, wenn diese ganze Geschichte vorbei ist. Mal sehen, ob er sein Wort hält. Und da würde ich ihm aber sagen, dass ich das nicht so gut finde, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Auch wenn er unter Mediendruck stand, permanent. Aber ich hätte mir gewünscht, er wäre verendet. Ob jetzt bei uns auf der Sandbank oder vielleicht auch woanders. Aber er wollte das einfach so. Und das Ende wäre für den Wal besser gewesen. Dann hätte man ihn auch für sicherlich vernünftig abtransportieren können ins Meeresmuseum nach Stralsund. Hätte dort richtig Untersuchungen anstellen können. Warum ist er wirklich gestorben? Was hat er wirklich gehabt? Und so weiter. Alles, was jetzt ist, sind nur Spekulationen, sind irgendwelche Sachen, die jetzt wieder irgendwo sich einer ausdenkt eventuell. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass wirklich eine ehrliche Antwort da mal rüberkommen wird. Und wie es wirklich ehrlich gewesen ist, wo man den Wal wirklich ausgeklinkt hat. Denn die kleine Insel Anholt, die liegt ja genau zwischen Schweden und Dänemark. Und angeblich ist er 70 Kilometer nördlich davon. Wenn ein Wal 70 Kilometer zurückschwimmt oder stirbt oder vielleicht auch schon tot war und treibt genau punktuell auf dieser Insel an. Aber da gehört schon eine Menge mit dazu. Und da sind auch ein paar Sachen, die ich so ein bisschen, wo ich da ein bisschen skeptisch bin mit dieser ganzen Geschichte. Ob wirklich alles auch so abgelaufen ist, wie man uns sagt. Weil es gibt ja keine Aufnahmen, es gibt keine Zeugen, es gibt nichts, einfach nichts. Und ich bin da ein bisschen vorsichtig mit diesen Sachen und auch mit diesen Aussagen. Mir tut's einfach nur leid, das hat er so nicht verdient, definitiv nicht. Dafür muss ich ehrlich sagen, haben sich meine Leute, die Mädels und die Jungs und ich auch selber sich eigentlich gut mit ihm angefreundet und immer wieder auch wenn's blöd klingt, auch mal mit ihm gesprochen haben, wenn wir da mit den Warthosen vor Ort waren. Und irgendwie hat er es so in dieser Form nicht verdient, dort einfach jetzt so als Kadaver zu liegen und noch mit Glückseligkeit von vielen Menschen bestiegen zu werden. Also das finde ich ganz schlimm auf eine Art.
Das kann ich gut verstehen. Wie kommen wir da jetzt wieder raus aus unserem Gespräch, Bodo? Ich habe ganz großen Respekt vor eurer Arbeit, vor deiner Arbeit als Wehrführer, aber auch vor der Arbeit deiner Feuerwehrmänner und Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf auf der Insel Pöhl. Und diesen Respekt, den möchte ich dir einfach wirklich aussprechen. Ich glaube, so gut wie alle, die hier zuhören, können das gut nachvollziehen. Man möchte helfen, man möchte das Richtige tun, aber es ist nicht ganz klar, was das Richtige in diesem Moment auch ist. Und man tut sein Bestes, um sich da durchzunavigieren, Meinungen einzubeziehen. Aber mein Gefühl sagt, es ist euch gelungen, das Richtige zu tun. Und ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, wo du erzählt hast, dass du mit deiner Jugendfeuerwehr da rausgefahren bist und ihnen den Wal gezeigt hast und ihr mit dem Meeresbiologen gesprochen habt. Das sind Momente, die ein junger Mensch, der sich selbst vorbereitet auf seinen vielleicht später mal aktiven Feuerwehrdienst, sicherlich niemals vergisst. Da werden sie sich immer erinnern an den Bodo, der sie da hinter die Absperrung mitgenommen hat. Und damit hinterlässt deine Arbeit auch viel Positives, jetzt auch abseits des direkten Einsatzortes. Man hinterlässt da einfach was. Und ich denke, hier hören jetzt viele Feuerwehrmänner und Frauen zu und auch bestimmt viele Interessierte aus der zivilen Bevölkerung. Vielleicht magst du uns ja abschließend noch etwas mitgeben. Was möchtest du unbedingt noch sagen?
Ja, ich möchte einfach nur mitgeben, für mich oder auch für meine Jungs und für uns, ist das einfach nur ein Fingerzeig gewesen, der eigentlich traurig geendet ist. Aber wo die Hoffnung wir noch nicht aufgeben müssen. Wir müssen einfach bloß jetzt mal wirklich was tun. Und ich bin wirklich kein Grüner, definitiv nicht. Aber ich weiß, dass wir alle zusammen noch ein bisschen was machen können oder auch ein bisschen mehr machen können als sonst, um nicht zu viel Abfall zu produzieren. Alles wird nur verpackt, verpackt, verpackt und alles landet irgendwo im Meer. Und das ist so furchtbar traurig, das Ganze. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen ein bisschen sensibler an all diese Sachen rangehen und wirklich auch mal überlegen, muss das alles sein mit diesem ganzen Verpackungsmist und so. Es gibt auch viele Sachen, die man einfach gestalten kann und ich würde mir bloß wünschen, dass wir diese Tiere mehr achten dadurch und dass wir einfach sagen, lasst uns anfangen oder lasst uns mehr machen dafür, dass auch die Weltmeere wieder sauberer werden und nicht nur die Weltmeere, auch viele andere Sachen, dass sich doch vielleicht der ein oder andere Bestand wieder erholt und dass das auch für unsere Kinder und Enkelkinder, dass auch die wieder mal ein klein bisschen positiv nach vorne gucken können und einen kleinen Lichtblick haben und sagen, Mensch, die Alten haben doch noch wieder angefangen, ein bisschen was zu machen. Jahrelang wurde Schindluder getrieben, aber es wird Zeit, dass wieder ein bisschen was nach vorne geht. Das würde ich mir wünschen bei der Geschichte. Dann hat unser Wahl vielleicht auch ein kleines bisschen was bewegt dabei.
Bodo Köpnick, vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Dankeschön.
Danke, ich danke dir auch. Vielen Dank, dass ich dir auch ein bisschen was erzählen konnte. Freue mich.
Und damit natürlich auch vielen, vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein bei dieser Folge. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir und ihr hättet auch nicht gedacht, dass ihr bei dieser Geschichte so mitfiebert. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der unser Gespräch auch hören sollte. Dann klickt in eurer Podcast-App ganz einfach auf das Teilen-Icon oder kopiert die URL im Browser und verschickt die Folge ganz einfach per WhatsApp. Und wenn ihr auch die zukünftigen Folgen nicht verpassen wollt, dann klickt in euren Podcast-Apps auf Abonnieren und aktiviert die Glocke oder meldet euch ganz einfach für den Newsletter an unter blaulichthelden.at/newsletter. Wir schicken euch die neuesten Folgen dann gerne in euer Postfach. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Für viele ist der Grundwehrdienst irgendwie so eine lästige Unterbrechung. Das will man möglichst schnell hinter sich bringen und dann beginnt das eigentliche Leben. Aber das ist vielleicht ein Denkfehler. Weil wer die Zeit einfach nur absitzt, der verpasst, dass der Grundwehrdienst auch eine echte Erfahrung sein kann, die einfach mehr bietet, als man im ersten Moment vielleicht erwartet. Der Tag bekommt mal einen richtigen Rhythmus. Einerseits früh aufstehen und feste Abläufe, aber andererseits zum Beispiel auch viel körperliches Training. Das wirkt anfangs vielleicht ungewohnt streng, aber das gibt auch schnell einen stabilen Rahmen. Man lernt Disziplin, man lernt Verlässlichkeit und genau das sind diese Eigenschaften, die dann auch im zivilen Berufsleben einen echten Vorteil verschaffen. Und da passiert noch etwas. Viele sagen danach, in dieser Zeit ist aus vielen Einzelnen ein richtiges Team geworden, weil der Grundwehrdienst, der schweißt einfach auch zusammen. Weniger durch Worte, sondern weil man gemeinsam durchhält in Situationen, in denen man sich einfach aufeinander verlassen muss. Und daraus wächst dann etwas. Das nennt man wie bei der Feuerwehr eben auch Kameradschaft. Das ist direkt, das ist ehrlich und das ist oft auch belastbarer als vieles, was man sonst einfach als Freundschaft kennt. Und da sind natürlich auch viele Momente dabei, die prägen und die bleiben ein Leben lang in Erinnerung. Grundwehrdienst oder Zivildienst, beides ist möglich. Aber nur im Grundwehrdienst macht ihr eben diese einzigartigen Erfahrungen, die euch so weiterbringen. Also holt euch die Facts unter grundwehrdienst.bundesheer.at.
Ende.